Eine ganz exklusive Bezeichnung, die nur für Gott verwendet wird. Und das 6000 Mal im Alten Testament. Also das ist eine ganz schöne Zahl. Und ich denke, das ist auch der Grund, weshalb Gott der Herr für uns so eine ganz gängige Formulierung ist oder eine ganz bekannte Bezeichnung. Also wir verwenden das, wenn wir beten. Wir verwenden das, Gott der Herr, wenn wir uns über unseren Glauben austauschen, sprechen von ihm als unserem Herrn. Und wenn wir spontan gefragt werden, dann fällt uns sicherlich auch eine Menge dazu ein, wie wir diesen Gott oder unseren Gott beschreiben könnten. Wir erwähnen vielleicht seine Eigenschaften, wir versuchen sein Wesen zu beschreiben. Und im Zentrum steht wahrscheinlich da auch die Liebe unseres Herrn zu uns. Und das ist auch sehr gut so und darüber rede ich auch am liebsten. Aber wir müssen, denke ich, manchmal dabei aufpassen, dass wir nicht in so ein Himbeersaft-Christentum verfallen, das so nach dem Motto verfährt, was bringt mir das, wenn ich glaube? Also was habe ich davon? Was habe ich davon, wenn ich jetzt glaube? Auf der anderen Seite ist es natürlich auch nicht so gut, wenn wir das Wesen und unseres Herrn auf die Gerechtigkeit verengen und damit allein den Gehorsam in den Mittelpunkt stellen. Also das immer bessere Erfüllen göttlicher Vorschriften wird dann zum Prüfstein unseres Glaubens. Und damit kommen wir halt dann doch gefährlich nahe an so eine Werksgerechtigkeit, die Jesus einfach zu sehr ausklammert. Und das, was vorhin schon gesagt wurde, wir neigen eben einfach dazu, uns ein Bild von Gott zu machen, indem wir bestimmte Teile besonders hervorheben, die besonders gut zu uns passen. Und was machen wir damit? Wir machen eigentlich uns zum Mittelpunkt der Welt. Welche Perspektive haben wir auf Gott und uns? Wir blicken auf Gott und machen ihn zum Gegenstand unseres Denkens. Und wir vergessen dabei, dass wir überhaupt nur denken können, weil Gott uns diese Fähigkeit gegeben hat. Ja, dass er uns in diesem Moment am Leben erhält, damit wir überhaupt über ihn nachdenken können. Und ich denke, dass diese Vergesslichkeit auch der Grund ist, warum wir oft in unserem Leben nicht auf Gott blicken, sondern auch noch in eine Menge anderer Richtungen, wo Gott eben nicht ist. Zum Beispiel, wenn wir Freizeitaktivitäten planen, mit der Hausarbeit kämpfen oder uns über irgendeinen unmöglichen Zeitgenossen ärgern. Und ich habe mir das so vorgestellt, unsere Welt ist eben so, also umfasst sehr viel und wir schauen auf Gott und das ist sehr eng da vorne und klein. Also da hinten ist Gott so klein. Und weil Gott so klein ist, gibt es so viel bei uns, was ohne ihn abläuft. Und manche, die sagen auch, ja, das geht ja auch nicht anders. Vielleicht hat auch mancher Angst, sich zu sehr von seiner Umgebung abzugrenzen oder zu unterscheiden. Man möchte ja nicht so als intolerant oder fanatisch abgestempelt werden oder vielleicht sogar isoliert werden. Und ich glaube, dass letztlich, wenn es uns auch sehr ernst ist mit Gott, haben wir doch Schwierigkeiten mit dieser Perspektive. Und vielleicht empfinden manche, und da nehme ich mich nicht aus, Gott doch nicht manchmal ganz so wirklich, wie er ist. Er ist vielleicht doch nicht so die echte, wahre, richtige Realität, wie vielleicht ein Einkaufsbummel oder der wöchentliche Wäscheberg. Das ist oft viel realer für uns, als jetzt Gott in seiner Realität. Und ich möchte euch ein ziemlich langes Stück jetzt vorlesen aus der Heiligen Schrift und die einzige Absicht ist, dass ihr euch ein bisschen einfach in diese Bilder so hineinkommen, dass ihr so ein bisschen in diese Bilder hineinkommt. Ihr werdet den Text auch gleich erkennen. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte. Danach sah ich und siehe, eine Tür war aufgetan im Himmel. Und die erste Stimme, die ich habe reden hören, mit mir wie eine Posaune, die sprach, steig herauf, ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Alsbald wurde ich vom Geist ergriffen, und siehe, ein Thron stand im Himmel, und auf dem Thron saß einer. Und der da saß, war anzusehen wie der Stein Jaspis und Sarder, und ein Regenbogen war um den Thron, anzusehen wie ein Smaragd. Und um den Thron waren 24 Throne, und auf den Thronen saßen 24 Älteste mit weißen Kleidern angetan und hatten auf ihren Häuptern goldene Kronen. Und von dem Thron gingen aus Blitze, Stimmen und Donner, und 7 Fackeln mit Feuer brannten vor dem Thron. Das sind die 7 Geister Gottes. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich dem Kristall, und in der Mitte am Thron und um den Thron 4 himmlische Gestalten, voller Augen vorn und hinten. Und die erste Gestalt war gleich einem Löwen. Und die zweite Gestalt war gleich einem Stier. Und die dritte Gestalt hatte ein Antlitz wie ein Mensch. Und die vierte Gestalt war gleich einem fliegenden Adler. Und jede der 4 Gestalten hatte 6 Flügel. Und sie waren Augen. Und sie hatten keine Ruhe Tag und Nacht. Und sie sprachen: Heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der Allmächtige, der da war, der da ist und der da kommt. Und wenn die Gestalten Preis und Ehre und Dank gaben dem, der auf dem Thron saß, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, fielen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron saß, und beteten den an, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, und legten die Kronen nieder vor dem Thron und sprachen: Herr, unser Gott, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen, und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Und ich sah und hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron und um die Gestalten und um die Ältesten her. Und ihre Zahl war viel tausendmal tausend. Und jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, hörte ich sagen: Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 4 Gestalten sprachen: Amen. Und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Danach hörte ich etwas wie eine große Stimme einer großen Schar im Himmel, die sprach: Halleluja, das Heil und die Herrlichkeit und die Kraft sind unseres Gottes. Amen. Wir dürfen hier mit Johannes einen Blick in den Himmel tun und in die Ewigkeit. Und wir sehen hier unseren Herrn wirklich als Herrn in all seiner Herrlichkeit. Und alles und alle beugen sich vor ihm und alle schauen ausschließlich auf ihn. Und ich musste mir klar machen, und vielleicht geht es euch auch so, das ist die wahre Wirklichkeit. Das ist die Realität, mit der wir es zu tun haben. Die ewige Gegenwart Gottes. Und unser Leben ist da ziemlich völlig untergeordnet, ziemlich abhängig, sehr abhängig und nichtig. Johannes beschreibt uns hier, geleitet durch den Heiligen Geist, den Bezugsrahmen, in dem sich alles hier auf der Erde und in unserem Leben abspielt. Und das ist die realistische Perspektive, aus der wir zu beurteilen sind. Und das ist ein ganz großer Unterschied. Die Perspektive des Herrn, das ist die Ewigkeit auf uns. Und wir sind die, die klein und eng sind. Und diese umfassende himmlische Wirklichkeit hat auch eine ganz konkrete und aktuelle Bedeutung für uns jetzt und hier. Es gibt nämlich eine Kommunikation zwischen der Erde und dem Himmel. Alles, was wir tun, ist immer auch auf den Himmel und auf die Ewigkeit hin ausgerichtet. Das Gute wie das Schlechte. Ich meine, das ist der Bezugsrahmen für Jesu Worte, dass wir Schätze im Himmel sammeln sollen. Wir sind schon hier in dem, was wir tun, einfach auf diese Ewigkeit, auf diese Welt Gottes hin ausgerichtet. Und wenn Jesus im Johannesevangelium auffordert: Bittet, so wird euch gegeben, so ist es ein Versprechen, dass Gott uns ein himmlisches Machtmittel in die Hand legt, mit der wir diese Welt hier und jetzt verändern können. Und das zeigt mir eben, dass der Himmel und Gott wirklich nur eine Handbreit von uns entfernt ist. Doch das Verhältnis ist eben total klar. Wir sind der ewigen Realität Gottes unterstellt, und unser Dasein ist ein räumlich und zeitlich äußerst eng begrenztes Ereignis und eigentlich nur ein Hauch. Und das sagt auch Jesaja: So lasset nun ab von dem Menschen, der nur ein Hauch ist, denn für was ist er zu achten? Können wir uns vorstellen, da haben wir eine Ahnung, wer dieser Gott ist? Und da möchte ich aus 5. Mose 32, Kapitel 32 vorlesen. Sehet nun, dass ich's alleine bin und kein Gott neben mir. Ich kann töten und lebendig machen. Ich kann schlagen und ich kann heilen. Und niemand ist da, der aus meiner Hand errettet. Und ich finde, es ist sehr hart. So eine Rede erwarten wir nicht von unserem liebenden Vater im Himmel. Und noch weniger ist es uns oft bewusst. Gott ist eben der alleinige Herr über alles und jeden. Und alles, wirklich alles, ist unter seiner Kontrolle. Und nichts, und ich muss einfach so absolut sprechen, nichts entgeht ihm, nicht die kleinste Kleinigkeit. Herr, du erforschst mich und kennst mich. Ob ich sitze oder stehe, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu hoch, ich kann sie nicht begreifen. Wohin soll ich gehen vor deinem Angeist? Wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich zu den Toten, siehe, so bist du auch da. Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleib. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner war. Aber wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken, wie ist ihre Summe so groß? Gott hat eben einen umfassenden Besitzanspruch auf uns, weil er uns in jeder Kleinigkeit gemacht hat, geschaffen hat. Und mir ist das besonders bewusst geworden in dem Moment, wo ich meine neugeborenen Kinder zum ersten Mal im Arm hielt. Also wenn man so ein Wesen sieht, da ist alles dran und alles funktioniert. Und man spürt genau, dass man überhaupt keinen Anteil daran hatte, dass es so geworden ist. Es ist einfach aus dem Nichts erschienen und man hat nichts dazu getan und es ist einfach perfekt geworden. Und da erkennt man, Gott denkt wirklich an jede Kleinigkeit und er hat wirklich alles gemacht und bereitet und hergestellt. Und es ist auch völlig egal für jeden Menschen, ob wir Ja dazu sagen. Es ist einfach eine Tatsache. Es ist so. Er ist eben der absolute Herrscher, der Chef, der Eigentümer dieser Welt mit allem, was darin ist und eben auch von dir und deinem Leben und von mir und meinem Leben. Und er darf uns auch schlagen und er darf uns auch töten. Wer sollte ihm das verbieten oder ihn daran hindern? Er kann mit uns machen, was er will. Denn wie es steht, niemand ist da, der uns helfen kann, der imstande ist, uns aus seiner Hand zu retten. Und der Schreiber des Hebräerbriefes, der wusste das genau. Er hat gesagt, schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und wir sind, für mich heißt das einfach, wir sind unserem Herrn, unserem Schöpfer, auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Und ich denke, dass wir das auch manchmal sehr genau empfinden. Nämlich dann, wenn uns Schreckliches oder Hässliches widerfährt, wenn wir mit unserem Leben nicht zurechtkommen, wenn wir Sorgen haben, wenn wir Probleme haben, wenn wir sehr krank sind. Wir fragen dann ganz schnell, warum, Herr, warum tust du mir das an? Und wenn dann diese Schwierigkeiten nicht zu beseitigen sind, auch wenn wir im Gebet darum flehen, dann geraten wir schon mal ganz schön ins Zweifeln und wir spüren dieses Ausgeliefertsein ganz deutlich und vielleicht sogar mit großem Groll. Ich möchte hier nicht das erklären oder irgendwie das Leid in dieser Welt erklären. Also es ist überhaupt nicht mein... Ich lasse das jetzt einfach so offen stehen. Ich möchte euch nur daran erinnern, in Lukas 22, Satan darf uns sieben. Das heißt, er darf uns versuchen. Er darf die Schwachstellen in unserem Glauben aufspüren und uns ordentlich durchschütteln. Und er hat die Erlaubnis bei seinem Herrn einholen müssen. Das ist Hiob 1,10. Er muss Gott um Erlaubnis fragen, ob er das machen kann. Und die Folge davon, das sind eben unsere Glaubensprüfungen. Und ich meine jetzt nicht nur die großen Dinge, sondern auch die ganz kleinen. Und ich möchte euch jetzt einfach noch ein bisschen so mit Hiob, nochmal an Hiob erinnern. Also Hiob wurde unvorstellbar hart geprüft. Also er hat alle Kinder verloren, sein gesamtes Vermögen, seinen gesamten Reichtum, eigentlich alles, was er besaß. Und er war dann zum Schluss, kann man sagen, todkrank. Also ihm blieb wirklich nichts als das Reine, dass er noch da oder dass er noch lebte. Also das war das Einzige, was ihm blieb. Und wenn ich mir das vorstelle, also ich hätte das sicher nicht ohne tiefe Vertrauenskrise überstanden. Ich verzweifle oft schon bei sehr viel läppischeren Kleinigkeiten. Hiob aber hielt Gott die Treue und versündigte sich nicht. Er sagt, haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? Hiob wird uns als jemand vorgestellt, der keine Sünde hatte, oder genauer gesagt, er hatte keine Sünde, für die er nicht gesühnt hätte. Er war rein und rechtschaffen, und das sagt auch der Herr von ihm. Und auch wenn das vielleicht unrealistisch ist, müssen wir das so stehen lassen, denn ich denke, aus gutem Grund wird die Geschichte Hiobs gerade so erzählt. Die Freunde von Hiob, die ihn versuchen zu trösten, argumentieren bei Hiob so: Gott ist gerecht. Wenn Hiob so gestraft wird, hat er vorher gesündigt. Das ist Hochmut, diese Sünde nicht zu bekennen. Und Hiob wehrt sich, zu Recht. Er sei ohne Sünde und folglich handelt Gott ungerecht. Hiob möchte Gott deshalb verklagen. Er möchte Gott vorwerfen, dass er ungerecht behandelt wird. Und ich denke, da werden zwei ganz typische Haltungen beschrieben, die auch wir an den Tag legen. Widerfährt uns Unangenehmes, Schlimmes oder Trauriges, fragen wir: Warum, Herr? Und wir suchen einen Grund. In der Regel reagieren wir so, dass wir es als Strafe empfinden für unser sündiges Wesen oder Verhalten. Also wir haben irgendetwas falsch gemacht und das ist jetzt die Strafe dafür. Oder wir fühlen uns ungerecht behandelt und wir lehnen uns dagegen auf. Wir sind zornig auf Gott, wir meckern, wir schimpfen und fragen damit: Womit habe ich das verdient? Und dann möchte ich euch ein kleines Beispiel erzählen. Ich habe im Sommer in Gemünden gekocht und im Kinderlager. Und ich musste die Vorbereitung machen und die Einkäufe. Ich hatte unwahrscheinlich viel zu tun. Und in der Woche vorher sind meine drei Kinder krank gewesen. Und zwar so, dass ich das Haus nicht verlassen konnte. Also ich wusste gar nicht, wo mir der Kopf stand. Und dann ist mein Mann mit den Kindern nachgekommen und ist dann im Lager auch noch krank geworden. Ich hatte also diese wahnsinnige Arbeit, diese Vorbereitungen, diesen Stress und dazu eine ganz kranke Familie. Und ich habe mir gedacht, also ich kam dann an den Punkt, wo ich gefragt habe: Herr, jetzt habe ich das alles, jetzt versuche ich dir zu dienen und mache Dinge, die mir vielleicht gar nicht so passen, weil Kochen ist nicht unbedingt meine Stärke oder ich weiß nicht das, was ich so gut kann. Auf jeden Fall, ich habe mich dazu durchgerungen und diene und dann kriege ich nur Schwierigkeiten. Womit habe ich das verdient? Also das war dieses, jetzt tue ich was und jetzt klappt das alles nicht, so wie ich mir das vorstelle. Statt dass mir der Weg freigeräumt wird, habe ich einen Haufen Probleme zusätzlich noch. Und ich würde dann auch gern jemand finden, der mir dann gegen Gott Recht gibt. Aber was passiert da eigentlich in Wirklichkeit? Ich unterlege Gott einen Gerechtigkeitsbegriff nach meinem Maßstab. Letztlich wollen wir nämlich selbst entscheiden, ob wir gerecht behandelt werden und wie wir gerecht zu behandeln sind. Und das vertauscht die Rollen. Wer ist hier der Richter und wer ist der Beklagte? Wir wollen uns dem Urteil Gottes nicht beugen. Wir fragen einfach nach der nächsthöheren Instanz. Und das ist zum einen einfach Zeitgeist. In unserer Gesellschaft wird keine Autorität mehr akzeptiert. Und ich denke nur an die Diskussion um das Bundesverfassungsgericht. Es scheint einfach die allgemeine Meinung schon zu herrschen, dass man nichts mehr hinnehmen muss, was entschieden wurde. Es gibt keine oberste Instanz mehr. Jeder fühlt sich berechtigt, das anzuzweifeln und dann eben doch das zu tun, was er selbst für richtig hält. Und zweitens, das ist das eine, der Zeitgeist, und zweitens zeigen wir damit nur mal wieder erneut, dass wir halt die wahren Töchter Evas sind. Ne? Also die Auflehnung und die Rebellion, das ist eben einfach die Sünde selbst. Der Versuch, uns unsere eigene Gerechtigkeit zusammenzubasteln, das ist eben Auflehnung. Und das ist Sünde. Aber Hiob ist einsichtig genug zu erkennen, es gibt niemanden, vor dem er Gott verklagen könnte. Gott ist eben der höchste Richter und der Letztentscheider. Und Hiob läuft ins Leere. Und wir eben auch. Gott ist uns eben überhaupt keine Rechenschaft schuldig. Und ja, er ist uns nicht mal eine Erklärung schuldig. Wir können uns nämlich gar nichts verdienen und es steht uns auch gar nichts zu. Der Herr kann tun, was er will. Denn Gott ist eben größer. Und er sagt, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege. So spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Und das antwortet Gott auch Hiob. Er sagt, ihr liegt alle falsch. Wo wart ihr, als ich die Erde schuf? Wieso meint ihr, dass ihr mir dann Vorschriften machen könnt? Und das ist eben die göttliche Perspektive und wir können nichts daran ändern. Und um das Ganze noch ein bisschen, um euch das noch deutlicher vor Augen zu führen, möchte ich euch noch eine kleine Geschichte erzählen, die der Bill Wilson mal erzählt hat. Und ich hoffe, ich gebe sie also einigermaßen richtig wieder. Also ein israelischer hoher Geistlicher oder Politiker wurde nach dem Zweiten Weltkrieg gefragt, was von diesem Gott zu halten sei, der sein Volk im Holocaust vernichten ließ. Und seine Antwort war 5. Mose 6,14. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Wir haben eben niemals das Recht, Gott zu maßregeln. Er kann tun, was er will. Und das ist Heiligkeit. Dieser Gott ist eben ein Tabu. Also er ist einfach unberührbar für menschliche, also unreine Hände oder Gedanken. Er ist ganz anders als wir. Er ist unverletzbar, absolut rein und völlig geschieden von uns. Er ist unnahbar und unerträglich herrlich. Und das haben alle gewusst, die Gott begegnet sind. Und es besteht eine unüberbrückbare Kluft zwischen mir und Gott. Wir sind eben nur Staub und die Gegenwart des Herrn erzeugt ganz von alleine bedingungslose Unterwerfung. Und können wir das überhaupt empfinden? Also ist dieses Empfinden, diese Heiligkeit, dieses Göttlichen, wie weit haben wir das noch? Ich denke, in unserer Gesellschaft ist die Ehrfurcht vor dem Göttlichen total abhanden gekommen. Und ich möchte das vergleichen mit den Menschen in Ninive, die nicht an den Gott der Juden glaubten, aber dieses Gespür für Heiligkeit hatten. Wenn das Göttliche naht, also wenn der Herr von Himmel und Erde spricht, dann wird es ernst. Und dann muss man schleunigst Konsequenzen ziehen. Und sie waren auch geübt da drin. Ich glaube, die Bußgewänder hatten sie noch im Schrank hängen vom letzten Mal. Also Unterwerfung, bedingungsloser Gehorsam und radikale Umkehr, das ist das Gebot der Stunde, wenn Gott spricht. Und ich frage mich, in welchem Maß ist mir, ist uns dieser tödliche Ernst eigentlich noch bewusst? Wie viel Realität empfinden wir bei der Erwartung des Gerichts? Oder sind wir vielleicht so sicher, bestehen zu können? Oder vielleicht denken wir auch, so schlimm wird es schon nicht werden? Die Frage, warum musste Gott Ninive zerstören? Die Antwort heißt, weil er heilig ist. Denn die Ablehnung Gottes, die Auflehnung gegen Gott, zieht zwangsläufig das Gericht nach sich, weil er der Herr ist und weil er heilig ist. Also ich bin mir schon bewusst, dass die Ausführungen, also für mich jedenfalls, sehr unbequem und unangenehm sind. Und das ist eigentlich nicht das Bild, was ich so gern von Gott haben möchte. Also ich schätze einfach nicht so sehr den bedrohlichen und den strafenden und den zornigen Gott. Aber ich denke, es lohnt sich darüber nachzudenken, was uns da nicht so behagt. Und ich denke, dass das mit unserem sündigen Wesen zu tun hat, dass wir Gott einfach gerne klein machen und verharmlosen wollen. Ein lieber Vater, der uns unsere Wünsche erfüllt und uns ansonsten, wenn wir es nicht zu bunt treiben, relativ in Ruhe lässt. Das ist oft das, was uns viel bequemer ist. Aber ich denke, wenn wir nicht begreifen und akzeptieren können, mit wem wir es in Wirklichkeit zu tun haben, dann werden wir niemals verstehen können, was das Kreuz bedeutet. Und da ist mir einfach ein Vers, der mir sehr geheimnisvoll ist mir jetzt an dieser Stelle in den Sinn gekommen und Ich glaube, ich habe ein bisschen einen Zipfel ergriffen. Und das ist Psalm 111, Vers 10. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Und das steht noch zweimal in der Schrift. Einmal Sprüche 1,7 und einmal Sprüche 9,10. Und das ist interessant. Es steht dreimal in der Schrift und dreimal, das ist eben die göttliche Zahl. Also ich denke, dieser Satz hat schon eine besondere Bedeutung. Es ist ein göttlicher und ein sehr geheimnisvoller Satz und eben eine Tatsache dazu. Was wir jetzt bisher gehört haben, ist tatsächlich zum Fürchten. Also wir haben da einfach keine Chance, auch nur mit irgendetwas zu bestehen. Wir sind in jedem Fall im Unrecht, im Nachteil, ohnmächtig, hilflos, schwach und klein. Also geradezu ein Nichts. Und das ist kein Gefühl, sondern das ist Realität. Das ist unser wahrer Zustand und da brauchen wir uns auch gar nichts vorzumachen. Aber es macht einen riesigen Unterschied, ob wir vor dieser Tatsache fliehen und ihr ausweichen wollen oder ob wir bereit sind, diese Tatsache anzunehmen und Ja dazu zu sagen und dann das Einzige zu tun, was uns dann bleibt, nämlich diesem Gott die ihm gebührende Ehre zu geben, ihn anzubeten und uns ihm zu unterwerfen. Dann, so verspricht uns dieses Psalmwort, nimmt die Weisheit in uns Wohnung. Und wenn wir versuchen zu begreifen, wer dieser große, allmächtige Gott ist und wie wir sind, dann, glaube ich, dann darf man was erkennen. Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes und der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare. Alles ist durch ihn und auf ihn hin erschaffen. Und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe. Denn es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Und ich für meinen Teil, das ist für mich die Weisheit, die aus der Furcht kommt. Wir vermögen Gott nicht zu binden. Er ist uns gar nichts schuldig und wir haben auf nichts Anspruch. Aber Gott bindet sich selbst durch Jesus. Durch Jesus gibt er uns einen Anspruch auf den Himmel. Weil uns nichts und niemand retten kann aus seiner Hand, rettet er uns selbst. Durch sich selbst, eben durch Jesus am Kreuz. Und weil uns nichts und niemand gegen ihn helfen kann, schafft er uns selbst die Hilfe durch das Kreuz. Warum? Auf keinen Fall, weil er muss oder weil wir das verdient hätten, sondern nur allein deshalb, weil er uns liebt. Er hilft uns, er heilt uns, er tröstet uns, er liebt uns nicht, er erlöst uns, nicht weil ein Gesetz ihn bindet, sondern alleine aus Erbarmen, aus lauter Gnade, weil er uns liebt und retten will. Denn die Kehrseite des Zornes, das ist für mich die Liebe. Und der Herr erbarmt sich einfach über uns und seine Gnade hört nicht auf. Wir können Gott nicht binden, wir können ihn nicht festlegen und nicht verpflichten. Gott bindet sich selbst an seine Zusagen und an seine Verheißungen für dich. Und unser Heil, mein Heil, dein Heil, hängt also nicht von dir ab und von deinem Wohlverhalten oder deinen richtigen Entscheidungen oder falschen. Gott selbst bestimmt, was er dir gibt und was er mit dir vorhat. Und das heißt auch, dass Gott, weil er der Herr ist, seine Pläne verwirklicht. Ob mit dir, ohne dich oder sogar gegen dich. Und wir müssen nur mal das erste Buch Mose lesen dahingehend. Da wimmelt es von Menschen, die ihre eigenen Wege gehen wollten und gegangen sind und mit denen Gott doch seine Pläne verwirklicht hat. Gott ist und bleibt der Herr. Auch dann oder gerade in dem Moment, wenn er am Kreuz uns die größte Gnade und tiefste Liebe erweist. Das, was eigentlich die größte Niederlage war in den Augen der Welt, das war der größte Triumph. Und da zeigt er sich am allermeisten als Herr über alles. Gott ist einfach der Chef in unserem Leben und auf sein Kommando laufen wir. Und ich denke, das hat sehr tiefgreifende Konsequenzen. Hiob war einsichtig genug. Er sagte, ich habe Gutes aus Gottes Hand genommen, soll ich das Schlechte nicht auch dankbar annehmen? Und wir haben sicher auch schon so geredet. Aber die Geschichte Hiob zeigt, dass es ein Lippenbekenntnis war. Erst ganz, ganz, ganz zum Schluss kann er sein Schicksal wirklich annehmen. Und warum? Allein deshalb, weil Gott ihm gezeigt hat, wer der Herr über sein Leben ist. Nämlich, dass er der Herr ist über dieses Leben. Und das konnte dann Hiob annehmen und konnte damit auch sein Schicksal annehmen. Und ich denke, das ist eben genau unser Problem. Das Leben anzunehmen, wie es ist. Mit allem Schlechten und allem Traurigen und mit allem, was uns ärgert und frustriert und stresst. Und auch wenn Gott uns Furchtbares schickt, kann ich das annehmen. Nur deshalb, weil ich gewiss bin, er ist der Herr. Und gerade auch in schlechten Momenten oder Zeiten will ich ja eigentlich das Leben in Fülle haben. Ich will ja nicht immer auf den Punkt warten, wo alles so ist, wie ich mir das vorstelle. Mein Mann hat gesagt, ich will nicht erst das Gefühl haben zu leben, wenn die Kinder im Bett sind und Ruhe ist. Ich denke gerade auch in den schlechten Momenten will ich eben einfach leben und Leben in Fülle haben. Und ich glaube einfach, ich habe das noch nicht ergriffen. Also das ist einfach noch, ich bin noch nicht so weit. Aber ich glaube einfach fest daran, dass Gott dann so ein Gegengewicht durch seine Herrlichkeit hat, dass ich dadurch auch eine Chance auf Leben habe. Ich muss mich nicht mehr ängstigen. Ich brauche nicht niedergeschlagen zu sein. Ich weiß, er ist der Herr. Er hat alles unter Kontrolle. Und ich denke, wenn ich nicht begreife, dass der Herr alles ist und ich eben nichts bin, dann wird mir eine ganz wichtige Wahrheit über das Kreuz eben verschlossen bleiben. Jesus, das ist eben Gottes Antwort der Liebe und des grenzenlosen Erbarmens auf unsere Furcht. Und durch Jesus schließt Gott, der Herr, uns ein und nimmt uns mit in seine wunderbare und ewige Herrlichkeit. Er lässt uns einfach teilhaben. Wir können durch Jesus in uns einfach schon jetzt ganz nah bei Gott sein. Aber er tut das eben alles ganz allein und nur deshalb, weil er es will. Ganz unabhängig von uns, weil er es so will. Weil er eben der Herr ist.